Und jetzt geht das Wort endlich an unsere Starköchin des Abends.
Die Ines, keine,
die die ganze Zeit schon ganz geduldig sitzt und unserem Geschwafel zuhört.
Die hat keinen Artikel vorbereitet, also hat sie gekocht heute. Also von daher. Und
ja, das ist auch gut so.
Ach, nächstes Mal, glaube ich, mal lieber wieder Artikel. Und was ist eigentlich mit dem geworden, den ich dir geschickt hatte, Torben? Ich hatte dir irgendwas mit Ketanest als antiparasitäres Mittel irgendwie geschickt. Irgendwie, den wollte er gar nicht nehmen. Also, naja.
Das wäre auch witzig, Ketamin-Perfusor statt
mach ich, glaube ich, selber irgendwie nächstes Mal. Irgendwie,
ja, mach mal selber.
Ich habe es immer noch nicht ganz gelesen, also von daher. Fallbeispiel. Also irgendwie bin ich ja jetzt in diese Sparte der unterdiagnostizierten Erkrankungen gerutscht, gefühlt.
Ja, das ist auch wichtig so.
Ich finde es, ja, aber es ist immer schön, wenn man so Rückmeldungen kriegt, irgendwie, dass die dann doch diagnostiziert werden, wenn man darüber mal ein bisschen was erzählt hat.
Das haben wir auch vorhin lobend erwähnt in unserem...
Ach der, ja, da ja. Habe ich mich auch drüber gefreut, das war sehr schön. Und zwar bin ich letztens Notarzt gefahren und da hatte ich einen Patienten, der hatte eigentlich eine Erkrankung, die wirklich nicht so häufig diagnostiziert wird, die war aber schon diagnostiziert und er schub mir fröhlich einen langen Zettel mit Medikamenten, die er nehmen darf und welche, die er nicht darf und ähnliches. Und ich sagte nur, oh ja, eine Erkrankung, die habe ich auch schon mal irgendwann einem Patienten tatsächlich zugehabt, musste die Gott sei Dank nie irgendwie behandeln, musste bei ihm auch Gott sei Dank nichts geben. Und dann fragte mich mein Notfallsanitäter, mit dem ich dann fuhr an dem Tag, was war denn das eigentlich für eine Erkrankung? Und es fiel mir nicht ganz so viel zu ein. Also dementsprechend, jetzt ist es Gott sei Dank anders. Und deswegen beginnen wir mit einem Fallbeispiel.
Ja.
So, also wir fahren wieder RDW und es piept der Melder. Und dann auf dem Weg zum RDW guckst du auf den Melder drauf und fällt dir schon gleich auf. Die Adresse kommt dir voll bekannt vor. Also 37 Jahre, weiblich, Abdominalschmerzen, Burgstraße 14. Und dann überlegst du, war man nicht letzte Woche erst gewesen? Und dein Teampartner seufzt, er auch, bei ihm scheint es irgendwie so ein bisschen zu klingeln. Ja, und ihr findet zum erneuten Mal die Frau Hoffner vor, die wirklich starke Bauchschmerzen angibt, hat auch schon erbrochen, fühlt sich echt schlapp und ganz schwach. Und der Teampartner fragt auch, warum, also was jetzt eigentlich beim letzten Klinikaufenthalt rausgekommen ist, schließlich habt ihr die ja eigentlich auch schon davor halt in den örtlichen Regelversorger irgendwie abgegeben. Und Frau Hoffner seufzt, sagt, ja, die ist, also sie ist halt schon echt beeinträchtigt, irgendwie gesagt, aber so richtig wurde echt nichts gefunden. Es ist vermutet worden, dass sie irgendwie vielleicht einen Gallensteinabgang oder ähnliches gehabt hat, irgendwie, oder vielleicht sowas Reizdarm oder sowas. Na gut, jetzt hat sie wieder Bauchschmerzen, wir messen auch mal Vitalparameter, Puls ist bei 102, Blutdruck ist ein bisschen erhöht, irgendwie bei 165 zu 85, SpO2 normal und naja gut, die hat auch Schmerzen, also warum soll da nicht auch irgendwie was erhöht sein? Und dann geben wir die in der Notaufnahme ab und die sind nicht so ganz viel freundlicher zu Frau Hoffner, als wir schon waren. Und der diensthabende Pfleger sagt, die haben eigentlich wirklich total viel zu tun, ne? Und das passt halt auch nicht, wenn da jetzt jemand zum x-ten Mal wiederkommt, ne? Und er sagt auch noch, Frau Hoffner, wir haben schon beim letzten Mal nichts gefunden. So was, ne? Ja. Wenigstens einer ist unvoreingenommen, das ist nämlich Daniel, das ist ein junger Internist, der ist gerade zur Nachtschicht gekommen in der Notaufnahme und wird halt auch darauf hingewiesen, dass die Frau Hoffner, die jetzt schon x-mal da war, irgendwie auch schon wieder da ist. Und bevor er halt zu ihr ins Zimmer geht, macht er sich jetzt mal ein Bild irgendwie aufgrund von dieser elektronischen Krankenakte und ruft dann halt auf und stellt fest, boah, die war wirklich in den letzten 3 Jahren, war die schon 17 Mal in der Notaufnahme, guckt da so ein bisschen über die Untersuchungsbefunde, findet raus, halt Sozialanamnese, so Mutter von 2 Kindern, Bankerfrau, Beschwerden schon die ganzen letzten 5 Jahre und jetzt haben wir natürlich in diesen Regelversorgung auch einiges mit der Patientin gemacht, die zum Beispiel appendektomiert, auch mal diagnostisch laparoskopiert, denn irgendwie überall irgendwo mal so ein Endoskop reingeschoben irgendwie, CT-Abdomen, MRT und ähnliches, ne? Und die Diagnosen sind so ganz vielfältig, so Gastroenteritis, vielleicht auch Pyelonephritis, also irgendwie ein Harnwegsinfekt und der möglicherweise aufgestiegen ist. Gallensteinabgang war so das letzte, Verdacht auf Brieneileus, dass irgendwie alles verklebt ist im Abdomen und jetzt dann nochmal, bei den Günnis war sie auch schon mal gewesen zwischenzeitlich, Ausschluss irgendwie, dass eine extrauterinen Schwangerschaft, denn Endometriose, weil irgendwie war das auch so ein bisschen mit der Menstruation irgendwie gleich gewesen und ja, die Gastroenterologen haben sie zurückgekriegt mit Ausschluss chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Und dann ist sie letztendlich, hat man dann irgendwie auch gedacht, irgendwie könnte sich ja auch, dass sie sich das alles selbst zugefügt hat, Somatisierungsstörung, vielleicht artifizielle Störung. Und dann wurde sie auch mal in die Psychiatrie verlegt. So, strukturell.
Gerade im Nachtdienst.
Was?
Gerade im Nachtdienst hätte ich da im ersten Moment, glaube ich, auch gar keinen Bock drauf.
Nee.
Ja, 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 also das ist so, man findet nicht so richtig was. Irgendwann haben sie mal einen Gallenstein tatsächlich gefunden im Sohn und der war aber ganz groß und rund und kann eigentlich auch gar nicht irgendwo durch. Ab und an hat sie mal so ein bisschen erniedrigte Natriumwerte gehabt und also diese Frau ist verzweifelt. Also die bisherigen Therapien haben irgendwie nichts gebracht. Sie landet immer wieder mit Schmerzen und komischen Symptomen irgendwie in dieser Notaufnahme. Hat auch immer das Gefühl, na gut, man packt sie immer ein, statt mal ins andere Krankenhaus zu fahren, immer in die gleiche naheliegende Klinik. Irgendwie ist sie auch halt total unangenehm und mittlerweile hat sie auch schon fast selber das Gefühl, dass sie sich irgendwie alles nur einbildet. Zumindest hat man ihr das auch schon eingeredet. Und der Daniel, der überlegt sich jetzt, er geht jetzt zur Patientin und nimmt sich auch echt vor, irgendwie sich nicht beeinflussen zu lassen von diesen ganzen Vorbefunden und vervollständigt auch die Anamnese von der Patientin und die war auch noch in der Zwischenzeit zur Abklärung von Nahrungsmittelallergien und ohne irgendwelche Ergebnisse und psychiatrisch, psychosomatisch lässt sich auch schon mitbehandeln, ohne dass das jetzt wirklich eine gezielte Besserung gegeben hat und untersucht die dann auch Druckschmerz, so allgemein im Abdomen, also nicht so richtig zuordnenbar, die bricht auch wieder, wirkt halt auch wirklich total schlipp und dann sagt sie auch noch so, sie hat noch so Kribbeln in den Unterarmen und die Muskeln der Arme sind halt total schwach. Und dann denkt der Mensch, naja gut, die hat erbrochen, irgendwie vielleicht hat sie auch überventiliert jetzt aufgrund der Schmerzen, nimmt noch eine BGA ab, findet aber da auch irgendwie, findet da jetzt auch noch nichts. Und dann erinnert er sich an so eine Folge von Scrubs, die ich auch mal gesehen habe, die er während des Studiums geschaut hat und kommt hoffentlich auf die Diagnose. Und jetzt geht's bei mir heute darum, um den Formkreis der Porphyrin. Also Porphyrin sind vor allen Dingen also genetische hereditäre Stoffwechselkrankheiten und die führen zu Störungen in der sogenannten Häm-Biosynthese. Häm kennt jeder irgendwie noch so ein bisschen vom Hämoglobin. Das ist ja unser Blutfarbstoff, eisenhaltig, der das sauerstoffdichtigen Körper leiten sollte. Das war mir, was mir auch noch so ein bisschen bekannt war. Aber das Häm ist auch Struktur von unserem Zytochrom P450, was quasi für viele enzymatische Vorgänge im Körper, in der Leber auch zuständig ist. Also ganz viel Entgiftung und ähnliches. Und da ist es fast noch eine Ecke wichtiger. Davon gibt es relativ viele verschiedene Stoffwechselerkrankungen, je nachdem, welches Enzym in dieser Häm-Biosynthese kaputt gegangen oder gar nicht erst gebildet wird. Und in meinem Beitrag soll es jetzt vor allen Dingen um die akute intermittierende Porphyrie, die haben wir mal AIP abgekürzt, gehen und die anderen vernachlässige ich mal so ein bisschen. Und je nachdem, also wenn jetzt eins von diesen Enzymen kaputt ist oder nicht funktioniert in diesem Hämstoffwechselkreis, gibt es halt eine unterschiedliche Porphyrie und unterschiedliche Stoffwechselabbauprodukte, die überbleiben können. Und die Symptome sind etwas unterschiedlich. Und es kann halt zu Bauchschmerzen, also abdominellen Beschwerden kommen, neurologisch-psychiatrischen oder kardiovaskulären Symptomen. Andere Porphyrien gehen vor allen Dingen auch mit so kutanen Symptomen einher. Das heißt, diverse durch Sonnenlicht getriggerte, fast schon verbrennungsanmutende Hautsymptome. Das liegt daran, dass diese Porphyrine, die dann übrig sind, in der Haut sich quasi durch UV erhitzen und Energie abgeben und halt zu verbrennungstypischen Symptomen gehen. Und man unterscheidet da vor allen Dingen zwischen akut und chronischen Porphyrin und hepatisch und erythropoetischen Porphyrin. Diese akute intermittierende Porphyrie, wo ich es heute so ein bisschen drauf angelegt hatte, ist die zweithäufigste Porphyrie und aber die häufigste akut hepatische Porphyrie. Mhm. Die ist zwar auch immer noch sehr selten mit 5 von 100.000, betrifft viermal mehr Frauen als Männer und das manifestiert sich ungefähr zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Also da ist ja unsere Patientin kommt darin. In diesem Fall ist ein Enzym, was ich auch ein bisschen üben musste, das ist das Porphobilinogen, die Porphobilinogen-Desaminase, die kaputt ist und das Häm in der Leber ist ja hauptsächlich für diese Bildung von diesem Zytochrom P450 zuständig und wenn das jetzt irgendwie induziert wird, diese Zytochrome, dann sinkt ja insgesamt dieser Häm Spiegel oder dieser Hämpool in der Leber ab. Und es kommt dazu, dass dieser ganze Stoffwechsel vermehrt abläuft. Mhm. So, jetzt läuft da aber nur ein Enzym ab und macht ja vor allen Dingen diese Stoffwechselprodukte wie Delta-Aminolevulinsäure, Porphobilinogen und Porphyrine. Aber das kaputte Enzym, also das Porphobilinogen, also die Porphobilinogen-Desaminase, funktioniert nicht und es kommt dazu, dass diese Zwischenprodukte, die über eine ziemliche Neurotoxizität verfügen, sich anreichern und zu Schmerzen und vor allen Dingen jetzt so verschiedene Symptomen führen. Also
ab welchem Punkt hast du bereut, dir dieses Thema
ich wollte gerade sagen,
relativ weit früh und
aber du hast es trotzdem durchgezogen.
Ja, es ist durchgezogen und es wird auch weiter, es wird ja auch übersichtlich. Dann habe ich gedacht, ich mache euch eine wunderschöne Grafik, wo man genau alles erkennen kann, was kaputt gehen kann und je länger ich daran rumarbeitete, desto unübersichtlicher wurde sie. Ja, ich habe sie da trotzdem reingepackt, weil da steckt eine Menge Mühe drin. Naja, gut. Auf jeden Fall, wie kommt es jetzt zu dieser Induktion von diesen Hemm-Biostoffwechsel, also zum Verschlimmerung und zu diesen akuten Anfällen? Das kann verschiedene Auslöser sein, das heißt Stress, Operation, Infektion, wenn sich jemand überlegt, mal Diät zu machen, zu fasten, zu rauchen, Neisprung zu haben und Menstruation zu haben. Aber man kann auch...
Es gibt
auch
Sachen davon, die ich mir noch nie überlegt habe.
Gerade nicht vorgehabt, ne? Ja. Nein, gut. Oder man nimmt halt porphyrinhaltige Stoffe zu sich. Also so, ich sag mal so Alkohol, Sexualhormone und diverse Medikamente. Also eigentlich kann eigentlich fast auch schon wieder alles so ein Auslöser sein.
Alles ist triggern, oder?
Ja. Bei dem Patienten, den ich hatte, der berichtet da wirklich tatsächlich darüber, dass ja auch richtig Halluzination teilweise dazwischenzeitig hatte und der hatte halt nun eine ganz doofe Infektion gehabt, den ich hatte. Da brauchte ich Gott sei Dank jetzt nicht intervenieren, aber das kann im Verlauf auch dazu geführt haben, dass der wirklich einen Anfall von seiner akuten intermittierenden Porphyrie gekriegt hat. Das weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt. Naja, auf jeden Fall, wie sehen diese Symptome aus? Und es gibt da so eine auch wieder so ein typisches Dreigestirn, wenn man jetzt halt wirklich so einen Patienten hat, die sind ja wirklich alle relativ unterdiagnostiziert. Und vor allen Dingen erstmal Bauchschmerzen, also diffuse Bauchschmerzen, Koliken, Übelkeit, Erbrechen. So ein bisschen abhängig, ich meine, hast du eine akute Galle, dann drückst du den Oberbauch irgendwie und dann ist dir das eigentlich schon so ein bisschen klar und vielleicht noch ein Sonobefund dazu und ein Laborwert. Hast du hier nicht bei den Patienten. Mhm. Da hast du nicht irgendwie so ein typisches Labor. Die Transaminasen können mal hoch sein, eine Hyponatremie kann mal bestehen, aber so richtig den Knaller irgendwie, der die Diagnose preisgibt, hast du halt nicht. Nee, eine schöne Leukozytose, CRP, nein, gibt's nicht. Jetzt diese neurologisch-psychiatrischen Symptome, also was ja wohl sehr, sehr typisch sei, sind diese Schwäche und Schlappheit und auch was zu Paresen und Parästhesien führen kann, vor allen Dingen auch mal in den oberen Extremitäten, also vor allen Dingen so Streckmuskeln im Hand- und Handgelenkbereich, also so Polyneuropathie, Parästhesien, kann aber auch schlimmstenfalls zu Krampfanfällen also führen, also epileptischer Art und Weise. Denn, wie gesagt, mein Patient, der hat wohl zu Halluzinationen geneigt und zu richtig psychotische Symptome mit Angst und Verwirrtheit. Also wenn man jetzt irgendwie so auch so neurologischen Patienten hat und der auch irgendwelche komischen Kribbelparästhesien hat, die nicht so richtig dazu passen, kann man mal diverse Sachen untersuchen. Kardiovaskuläre Symptome hat ihn mal eben, unsere Patientin war ja Tachykard, Hyperton, ne, und Hyponatremie hat sie halt auch schon vorher gehabt. So, jetzt habe ich so einen Patienten, wo ich echt mal dran denke, der könnte möglicherweise sowas haben. Also die ganze Diagnostik führt irgendwo ins Leere, der hat aber seine Symptome, ist halt stark beeinträchtigt, vielleicht nicht schon zum ersten Mal. Was kann man machen? Erstmal Ausschluss für irgendwelche lebensbedrohliche andere Erkrankungen, wo man nicht irgendwie doch mal irgendwie intervenieren muss, operieren, irgendwas machen muss. Dann immer so dran denken, halt wenn diese Kombination Bauchschmerz, irgendwie Lähmung, psychotische Symptome und Tachykardie, Hypertonie sind, hat man ja auch häufiger mal, kann man schon mal sein. Also ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die gesagt haben, oh, könnte auch sein, dass ich mal einen übersehen habe. Boah, da fällt mir doch gerade wer ein. Und Kollege hat gedacht, oh, da ist eine Patientin, die müsste ich mal kontaktieren. Und wo ich dachte, ja, schön, cool, mach mal. So, und ungefähr die Hälfte von diesen Patienten weist so einen rötlichen Urin aus. Ne? Der dunkelt in der Sonne ziemlich nach. Das heißt, man kann auch mal fragen, irgendwie, ob da jetzt irgendwie komische Flecken irgendwo gewesen sind oder whatever. Ne? Aber wie stelle ich es fair jetzt im Labor?
Stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen absurd vor. Haben Sie beim letzten Campingausflug mal Ihren Urin in die Sonne gestellt und war der vielleicht irgendwie...
Naja, rötlich? Gut. Ne? Gibt es ja auch so Zufallssachen. Ne? Und ich hatte mich schon immer mal gewundert, wir hatten immer so Labor-Ankreuzzettel und da standen diese ganzen Porphobilinogen und ähnliches alles bei Urin irgendwo darunter. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, das googelst du irgendwann mal, aber ich weiß nicht, in der Unverschämtheit hat man irgendwie nie so richtig Zeit, irgendwie mal schnell was zu googeln. Also bin nur bisher jetzt erst dazu gekommen. Also Labortestung des Urins auf Porphobilinogen und diese Delta-Aminolevulinsäure.
Das hätte ich noch gewusst.
Das hättest du noch gewusst?
Ja, Delta-Aminolevulinsäure, das war immer, muss man beim IMPP immer ankreuzen.
Ach so, Mensch. Von vornherein auch gleich aussprechen, finde ich gut, ja. Und das möglichst halt in dieser symptomatischen Episode, weil da ist wirklich 5- bis 10-fach erhöht und besonders nachgiebig für Diagnostik. Dann natürlich auch noch die Stuhluntersuchung auf die Porphyrin. Also, muss halt warten, bis da irgendwann mal was rauskommt aus dem Patienten. Dann kann man diese Differentialdiagnose dieser unterschiedlichen Porphyriearten durch quantitative Bestimmung der Porphyrinvorläufer und dieser Porphyrine in sämtlichen Körperflüssigkeiten, Stuhl und ähnliches mal irgendwann bestimmen. Also welche Art der Porphyrie ist es eigentlich? Das hat aber alles ein bisschen seine Zeit. Ausschluss sollte man immer noch so eine der Bleivergiftung machen, weil es gibt halt Substanzen, die sekundär auch eine Porphyrie auslösen können. Und da ist halt Bleivergiftung vor allen Dingen mit die Möglichkeit. Und später halt mal irgendwie genetisch testen, ob da noch irgendwer in der Familie diese Mutation irgendwas hat. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, jetzt haben wir es rausgefunden, wir haben meinetwegen Urin abgenommen, haben dann mehrfach erhöhte Porphyrine nachgewiesen. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, bevor wir jetzt da ganz alleine vor uns hinmixen, würde ich mal irgendeinen Spezialisten dazuziehen, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat als man selber, der gerade das mal vielleicht gegoogelt hat.
Bitte. Ja, bin ich genau der Richtige für sowas.
Ja, dann gibt es eine ganze lange Latte an Medikamenten, die das ja auslösen können. Ne? Also alles so diese Zytochrom-Induktion. Die erst sollte mal man wirklich
relevante Frage, kann ich Ketamin geben?
Kann ich das nur die Frage mal zurückstellen? Komm mal gleich
Ketamin geht immer.
Kommen wir gleich noch zu. Dann möglichst die Kalorienzufuhr sicherstellen und zur Not halt auch parenteral. So, jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Also natürlich kannst du denen irgendwie was, was ich so Maltodextrin, Glukoselösung oder ähnliches zuführen. Aber halt, wenn es nicht geht und die zu psychotisch sind oder ähnliches, soll es halt Glukoseinfusionen geben. So, der Herold legt 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Boah, so, jetzt habe ich ein bisschen rumgerechnet und habe mir mal so Gedanken gemacht, wie würdest du das jetzt anstellen? Ich hätte gern eure Meinung dazu.
Oh.
So, 3 Gramm pro Kilogramm pro Tag wären auf 70 Kilo berechnet zum Beispiel 520 Milliliter G40. Huff, habe ich gesagt, brauchst du bestimmt ZVK drüber, sonst sind die Wehen weg. Dann oder halt zum Beispiel über 1 Liter G20. Auch das ist noch ganz schön, ne? Oder du kannst
4 Liter
G5. 2 Liter G10 geben, was ich schon, und jetzt habe ich, jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Hyponatrien-Patienten und gebt dem mal so geschmeidig 2 Liter G10 drauf. Ich bin mir nicht sicher, so schön ist. Das ist jetzt die Herold-Empfehlung. 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Andere Quellen sagen 4 bis 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Aber also das müssen doch Doppelte. Nur Kalorien sein. Kann ich das nicht einfach als
Smovka-Bivin geben einfach?
Wie viel Glukose und ähnliches ist denn da drin? Also das weiß ich nicht mehr. Also ich habe lange kein mehr irgendwie.
Also Smov ist 1 Kilokalorien pro Milliliter, aber wie viel Glukose da drin ist, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Aber das fand ich irgendwie ganz schön harter Tobak. Also ich würde versuchen, das möglichst irgendwie oral in diesen Patienten reinzukriegen, bevor ich den irgendwie da gänzlich zerstöre irgendwie innerlich. Also das fand ich schon ganz... Naja gut. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich diese neurologischen Symptome habe, weil die können nämlich schlimmstenfalls auch bleiben, also dass das nicht mehr dass es irreversibel ist, dann habe ich die Möglichkeit, Hämarginat zu geben. Das ist, Handelsname ist irgendwie Normosan. Das kriegt man aber auch irgendwie nur so richtig über die internationale Apotheke. Das drosselt die Aktivität des vorherigen Enzyms, was quasi vor unserem fehlenden, und zwar ist das die ALS-Synthase. Das
Ihnen ist alles auswendig.
Das weiß ich natürlich alles auswendig, ich habe eben nicht nachgeguckt. Und dieses Hämarginat kann ich 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, also diesmal 3 Milligramm, nicht 3 Gramm, als Kurzinfusion geben und das wohl in Albumin aufgelöst. Das Ganze 15 Minuten, dreimal täglich und das Ganze über 4 Tage. Das war die Empfehlung, die da drin ist. Ist auch schön vasotoxisch. Also wenn ich jetzt schon mit G40 vollgespült habe und mit diesen Hämarginat irgendwie nachgespült habe, ich glaube, dann brauchen wir einen Port oder irgendwas. Keine Ahnung.
Dann ist die Vena Cava zu.
Ja, also
da hat auch keinen Port mehr.
Kein Scheiß, hat auch thrombogene Wirkung. Also das ist wohl nicht das Schönste. Also das gaukelt dem diesen Körper vor, dass genug irgendwie Helm vorhanden ist, sozusagen, dass dieser ganze Teufelskreis unterbrochen wird und diese anderen neurotoxischen Substanzen nicht mehr gebildet werden. Besserung sollte ungefähr nach 48 Stunden auftreten. Dann haben wir ja eine Menge Medikamente, die man nicht so geben dürfte. Das heißt, symptomatische Therapie mit sicheren Medikamenten. Ich habe ein paar Mal so aufgeführt, irgendwie was man geben könnte, habe Ketamin. Auch drangehängt. Bei Ketamin ist in der Liste unter wahrscheinlich sicher. Also ich würde es geben, wahrscheinlich. Und es gibt halt sichere Medikamente. Also ich habe jetzt extra noch so einen kleinen Unterpunkt beigefügt. Mal angenommen, ihr müsstet irgendwie narkotisieren. Habe ich da noch so ein paar Sachen dazu geschrieben. Also erstmal passt auf, Nüchternheit, macht es nicht zu lang, ne? Und Hypoglykämien vermeiden. Auf Premed verzichten, also dass ihr da irgendwelche Medikamente gibt.
Macht Torben eh
immer. Ja. Juristisch, falls ihr irgendwie Regionalanästhesien oder ähnliches plant, diese Paresen und ähnliches gut dokumentieren, bevor euch da forensisch irgendwie an Karren gefahren wird. Aber so Bupivakain, Prilokain und ähnliches sollten eigentlich kein Problem darstellen. Zu Rupi gibt es nicht genug Daten.
Gut. Noch einmal das dazu. Ist ja sehr, sehr ähnlich zum Bupi.
Ja.
Also jetzt so
denn
chemisch.
Nimm lieber Medikament.
Kannst du mir das mal bitte aufzeichnen?
Den Ring? Ja, konnte ich mal.
Später, bitte. Medis irgendwie, die eine extrahepatische Metabolisierung haben, die sollte man bevorzugen. Also so Remifentanyl, Cisatracurium sollte in Ordnung gehen, aber es gibt halt auch immer so Metabolite, die dann nachher über die Leber verstoffwechselt werden. Was man Finger weg von den Barbituraten, die führen zur Induktion vom Zytochrom P450 und eigentlich wird es als kontraindiziert angesehen. Gab noch so ein bisschen fadenscheinige Studien. Propofol meist problemlos. Morphin, Fentanyl, Remifentanyl gilt eigentlich als sicher. Lachgas wäre okay.
Jetzt weiß ich, warum wir unsere Narkose so machen, wie wir sie machen. Weil wir so viele Porphyrie-Patienten machen.
Genau. Habt ihr denn auch Xenon? Es wurde mal Xenon empfohlen.
Nein, das haben wir nicht.
Nie erlebt.
Kann doch kein Mensch leisten.
Ja, also,
wir haben Lachgas.
Benzos möglichst meiden und wenn es unbedingt nötig sein sollte, wieder zu lahm nehmen.
Ne? Ist Lachgas sicher?
Bitte? Lachgas ist unter dem sicher.
Siehste, wusste ich.
Ja. Ja, du warst ja auch auf der Fortbildung, hattest du ja auch gesagt irgendwie. Ich habe diese Liste mal rangehängt mit diesen verschiedenen Medikamenten, dass man sich im Notfall sozusagen auch darum kümmern kann. Also wieder so ein
Medikament. Marc Anton hat das doch gemacht.
Ja.
So ein Ding.
Viele Grüße.
Dran denken. Was ich euch noch hinten rangehängt habe, so diverse Daten, irgendwie Sätze, verschiedene Podcasts, die sie schon ran. Und kurze YouTube-Videos zu Scrubs und Grey's Anatomy, wo das Ganze natürlich auch schon behandelt wurde.
War es auch schon bei Emergency Room?
Soweit habe ich noch nicht geguckt. Es wurde einmal, hatte ich es tatsächlich am Anfang gesehen, dass Dr. Green hatte vermutet, dass es eine Porphyrie sein könnte. Das war aber eine psychiatrische Patientin, die immer gerne Dinge isst und deswegen gerne operiert wird. Okay. Wenn es kommt, werde ich's Bescheid sagen. Also bei der Durchsicht.
Bei welcher Staffel bist du?
5.
Okay.
Das ist ja noch ein bisschen, es gibt auf DVD. 14.
DVD.
Müssen wir mal ausleihen. Ich habe das noch nie durchgeguckt.
Das wird mal Zeit irgendwie.
Ja, aber es gibt das nicht zu streamen irgendwo.
Nee, genau wie
Scrubs
nicht.
Kannst du nicht streamen.
Scrubs ist aber auf Amazon, meine ich.
Echt?
Ja, ich meine schon.
Oh, das rettet mir den Abend.
Abend.
Der ist ja schon fast vorbei.
Ich glaube, so kommen sie immer zu viel. Auf jeden Fall gibt es halt einerseits bei Scrubs die Folge, wo J.O.D. und Turk irgendwie eine Urinprobe von einem Patienten irgendwo in der Sonne stehen lassen. Der verfärbt sich und die googeln einen verfärbten Urin und stellen die Diagnose. Und von Dr. Cox Patientin, wo er schon Ewigkeiten drauf rumwartet, dass er diese Diagnose rausfindet. Und bei Grey's Anatomy ist es ein Rückblick und der zeigt die junge Dr. Bailey, die bei einer mehrfach vorbereiteten Patientin halt das irgendwie diagnostiziert. Und weil die immer so gedisst wurde, entwickelt sie sich darum von der sehr schüchternen Mandy zur resoluten Miranda übrigens in der Folge.
Also was ich nochmal, wo wir gerade bei Fernsehen sind, also Scrubs gibt es für Amazon nur zu kaufen.
Ach so, echt?
Es ist sehr enttäuschend.
Schade.
Und spannend auch bei Grace. Die neueste Staffel ist jetzt raus. Meine Frau guckt das immer und die haben schon Covid in der neuen Staffel.
Okay.
Oh, die Mensch. Sind so aktuell, die verarbeiten das schon. Na gut, quasi. Also das ist schon krass.
Bei Emergency Room war ja leider relativ vor ein paar Jahren ja schon Schluss. Irgendwie
ja,
schade
eigentlich. Das ist ja auch mein Favorite eigentlich.
Das sind auch die besten.
Ja, Ines, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich wieder ein ultra Naja, ultra selten würde ich gar nicht sagen. So selten ist es nämlich nicht, Krankheitsbild. Aber ein häufig doch nicht diagnostiziertes, tatsächlich. Also so klassisch IMPP-Wissen, Patient, also Falltrigger für Delta-Aminolevulinsäure. Wenn der Patient, also in den Falltext steht ganz viel bla bla bla, Bauchschmerzen bla bla bla, es imponiert eine Appendektomienarbe. Ausrufezeichen, 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 abspeichern, Porphyrie. Diagnose, Delta-Aminolevulinsäure. Funktioniert immer. Wirklich. Das also waren 3 oder 4 Examen, da wurde das so gefragt.
Ja, also ich glaube, das ist so eine Krankheit, in der ich mir die in, als Internist oder als Notaufnahmearzt die Zähne dran ausbeißen würde. Ich glaube, da müsste ich schon sehr offensichtliche Symptome haben, dass ich darauf kommen würde. Als Anästhesist habe ich abgespeichert, aufpassen, vorher Medikamentenliste googeln.
Keine Barbiturate, keine Benzos. Also keine Premed generell, Narkose mit Opiaten, Propofol und Gas ist sicher?
Also Propofol ist sicherer, wahrscheinlich sicher in dieser Liste sind Iso, Sevo und Desfluran, eher unsicher Enfluran.
Ja, Enfluran haben wir nicht.
Hat, glaube ich, keiner in Deutschland, oder?
Habe ich noch nie probiert. Also,
gibt es noch Volantile außer Des und Sevo in Deutschland?
Xenon vielleicht in ausgewählten Zentren.
Ja, okay.
Hat einer unserer Hörer Xenon? Dann bitte schickt uns eine Nachricht. Ja. Das würde mich echt interessieren.
Überhaupt, irgendwer.
Das nahe zu perfekte volatile Anästhetikum.
Außer dass es sauteuer ist.
Ja genau, ist ja egal.
Ich muss mich kurz rechtfertigen, weil Johannes hat es gerade anklingen lassen. Bei mir kriegen Patienten nicht pauschal eine Prämed.
Und das ist keine Kritik, ich finde das immer sehr bewundernswert.
Ich frage jeden Patienten, der der Vernunft zugänglich ist, ob er vorher eine Prämed haben möchte vor der OP. Weil
das mache ich auch und bei mir wollen die das alle.
Okay. Und scheinbar scheine ich zu suggerieren, das brauche ich nicht. Und viele Patienten sagen mir, nee, das will ich nicht. Und ich finde, was ich halt schlimm finde, ist, was hier in der Anästhesie lange gemacht wurde, und ich glaube, das ist hausunabhängig, dieses Pauschale, jeder Patient kriegt 7,5 Mieder aufgeschrieben. Und die Hälfte der Patienten erzählen dir dann beim Einschleusen, das hat mir gar nichts gebracht oder ich wollte das gar nicht oder wie auch immer. Dazu ist ja nun nachgewiesen, dass gerade dieses Mieder eher bei älteren Leuten dann eher zur Delirbildung führt. Und deswegen finde ich einfach schlimm, dass ein Medikament einfach so pauschal aufgeschrieben wird, ohne dass drüber nachgedacht wird. Und deswegen ist meine Lösung, dass ich mir die Leute angucke und sie frage. Und wenn sie das haben wollen und sagen, sie sind sehr aufgeregt, dann überlege ich noch, ob ich Clonidin oder Mida nehme. Aber dann kriegen die auch was.
Also ich bin ja ein Freund von Clonidin mittlerweile. Also ja. Sobald die Patienten älter sind als 65, kann ich nämlich immer Clonidin,
ja.
Was immer zu Verwirrung führt. Aber ja. Gut, wir schweifen aber ab, aber das ist auch ein spannendes Thema. Da könnte man auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Die perfekte orale Prämedikation.
Ich zum Einschlafen Fazit, ein
ist,
Thema.
Ist die perfekte orale ist, es gibt keine.
Ja, also ich wurde auch schon von Kollegen jetzt angegriffen, aber zumindest zu einer Diskussion aufgefordert, weil sie sagen, sie brauchen dadurch mehr Propofol bei der Einleitung. Und ich sage, ja, kann ja, sein, ist doch scheißegal. Nimmst halt mehr Propofol zur Einleitung.
Ja.
Wenn ihr einen guten Grund dafür habt, außer dass es in dem Moment mehr ist, die Patienten werden ja trotzdem gut wach. Propofol hat eine kurze Halbwertszeit, aber ja. Naja.